Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an.
Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Bäderland. Entdecken Sie an 10 Standorten in Hamburg Saunawelten zum Abschalten und Genießen. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
Heute befrage ich die Senatorin für Justiz und Verbraucherschutz, Anna Gallina. Ahoi, Anna.
Ahoi.
Liebe Anna, auch du warst kürzlich auf einer Demo gegen rechts, um sich für eine wehrhafte Demokratie einzusetzen. Wie hast du denn die letzten Wochen erlebt und was tust du in deiner Funktion als Justizsenatorin, damit unsere Demokratie weiter geschützt wird? Also schaffst du es eigentlich alleine, die Demokratie zu schützen?
Nee, das ist was, das muss man zusammen machen. Mhm. Aber deswegen waren ja die letzten Wochen auch so schön, ne? Weil tatsächlich sich so viele eingebracht haben und auch viele Menschen das erste Mal wirklich in ihrem Leben auf Demos unterwegs waren. Da habe ich auch viele Gespräche irgendwie so am Rande geführt. Und abseits davon, dass sozusagen ja von so einer Demo dann auch immer ein klares politisches Signal ausgeht, glaube ich, gibt es den Menschen halt aber auch tatsächlich viel. Also sich eben als Teil einer Gruppe zu empfinden, die da gerade große gemeinsame Werte teilt und auch irgendwie ein Stück weit verteidigen will. Und ja, insofern, ich war gerne dabei, habe meine Kinder mitgenommen, schöne Schildchen vorher gemacht und so. Hat mir dann auch noch mal eine Sonderfrage in der schriftlichen kleinen Anfrage eingebracht, warum dann auch die Senatorin irgendwie mit dem Schild auf einer Demo ist.
Von welcher Partei kam diese Anfrage?
Rate doch mal. Genau, aber also da man ja eh als Privatperson teil und insofern kann ja auch ein kreatives Schild nicht schaden.
Du hast die Kinder angesprochen, ganz gleich wie alt die sind, aber wie erklärt man den Kindern eigentlich, was Nazis sind?
Also ich habe ja so eine breite Altersspanne, insofern fangen die Kinder natürlich auch an, sich untereinander dann Sachen zu erklären. Das ist ganz komfortabel für Eltern.
Und bei der Aufklärung später auch so.
Ja, ich hoffe das. Ja, es geht schon darum, einfach zu erklären, naja, so die Art, wie wir jetzt miteinander leben. Jeder hat die gleichen Rechte. Jeder hat auch das Recht darauf, störungsfrei zu leben, gewaltfrei zu leben, sich unterschiedlich auszudrücken, unterschiedliche Menschen lieben zu dürfen. Also daran kann man das ja relativ plastisch erzählen, was es bedeutet, in der liberalen Demokratie zu leben. Und dann ist es auch relativ leicht natürlich zu erläutern, deine Freundin, ne, so und so, dürfte mutmaßlich nicht mehr in Deutschland sein, wenn denn politische Kräfte wie die, die wir gerade angesprochen haben, an die Macht kämen. Und darüber wird das den Kindern schon ziemlich schnell sehr deutlich, glaube ich, wo der Unterschied liegt und warum es wichtig ist.
Deine Chefin, Mariam Blumenthal, hat letzte Woche tatsächlich Schlagzeilen gemacht, beziehungsweise eine schöne große Geschichte im Hamburger Abendblatt gehabt, weil sie bei TikTok ist. Daraufhin hat dann die zweite Bürgermeisterin, Katharina Fegebank, geschrieben, ich glaube bei Instagram, ja, sie würde das auch bald machen. Habt ihr das alle verpennt oder ist das einfach wieder dieses urdeutsche, wir dürfen das nicht, es gibt Bürokratie, die Server stehen in China und so weiter?
Also ich weiß nicht, ob es verpennen ist. Es ist ja manchmal, also erstmal bauen sich ja die Dinge auf und man weiß es am Anfang gar nicht. Wir bespielen ja in der Regel alle verschiedene Social Media Accounts und machen das ja weit überwiegend auch persönlich, ne? Also deswegen hat das Ganze auch irgendwie eine natürliche Grenze, wie viel ich da sozusagen als Einzelperson irgendwie beschicken kann, weil ich auch wichtig finde, wenn ich auf Social Media unterwegs bin, dass ich auch mal auf Sachen reagiere. Ich reagiere auch nicht auf alles so. Auf konstruktive Kritik natürlich sowieso schneller als auf Pöbeleien, aber das ist mir schon wichtig, dass das nicht nur so eine reine Sendungsfunktion hat, ne? Und deswegen glaube ich, wenn man das gut machen will, dann gibt es sozusagen eine natürliche Begrenzung und bei TikTok ist es einfach so klar. Also da kann man auch sehr kritisch drauf gucken. Du hast das Thema Datenschutz angesprochen. Das ist die eine Variante und die andere ist, dass ich manchmal auch denke, also müssen Politikerinnen alles machen? Ja, oder ist, also manches empfindet mancher und auch ich ja gelegentlich auch als peinlich. So, und ich glaube, da dazwischen sozusagen changiert das. Und außerdem weiß man ja auch, wenn man einen Kanal aufgebaut hat, das dauert ein bisschen, bis man eine Reichweite hat und so weiter und so fort. Also da steckt ja auch einfach wahnsinnig viel Arbeit drin. Und dieses TikTok-Thema, das beobachten wir aber schon länger und sind dazu ja auch immer wieder im Austausch. Also insofern würde ich jetzt nicht sagen, das interessiert uns nicht oder wir haben das verpennt oder so, aber es ist halt eine sehr bewusste Entscheidung, die man da treffen muss.
TikTok wurde ja zu Anfang immer wieder mit Tanzvideos und Lip-Sync-Videos in Verbindung gebracht. Also auch wenn es sehr amüsant wäre, Politikerinnen tanzenderweise ihre Politik erklären zu lassen, ist es ja so, dass, ich will sie jetzt mal allgemein als Nazis bezeichnen, also Politiker von bestimmten Parteien da sehr regelmäßig unterwegs sind. Und wenn ich dann lese, dass bei den Erstwählern die AfD schon bei 30% liegt, dann wird mir schwindelig, weil die erreichen wir leider nicht durch die konservativen Medien, ob Tagesschau, FAZ, wie auch immer. Die haben, ich glaube, ich habe neulich eine Zahl gelesen, die SPD beschäftigt 5 Leute für TikTok-Kommunikation und die AfD 150. Also auch wenn ihr das nicht mögt, aber vielleicht ist es jetzt schon auch langsam Verpflichtung da, präsent zu sein, oder?
Ja, ja, das geht ja auch strukturell sozusagen in die Richtung, dass auch die Fraktion und die Partei da entsprechend unterwegs sind und auch alle nachziehen werden, davon gehe ich schon aus. Gibt ja aber beispielsweise auch die Empfehlung dafür, dann lieber nochmal ein anderes Endgerät zu nutzen, als das, wo man jetzt irgendwie seine sonstige politische Kommunikation außerhalb von Social Media drüber macht und so. Und da muss man dann ja auch erstmal alles herrichten. Aber du hast ja jetzt vorhin auch eingangs gefragt gehabt, was mache ich denn eigentlich in meiner Funktion, ne? Und ich glaube, das wäre auch ganz schön, wenn wir uns den Blick nochmal weiten können darauf. Das eine ist ja die Frage kommunikativ und wo gehe ich hin und wo erreiche ich wen? Und dann gibt es aber, glaube ich, gerade auch noch andere sehr wichtige Fragestellungen, die Politik und zwar über die Parteigrenzen hinweg im demokratischen Spektrum miteinander lösen muss. So, weil nur über Kommunikation, glaube ich, funktioniert es auch nicht. Oder sagen wir mal so nur über die Wahl des Ortes der Kommunikation. Ich glaube, es geht auch darum, wie wir innerhalb oder unterhalb der DemokratInnen eigentlich miteinander umgehen. Also weil ich stelle zum Beispiel fest, dass es in vielen Momenten Kommunikation von demokratischen Parteien gibt, die auch dazu beitragen, den Staat selbst zu delegitimieren oder PolitikerInnen sozusagen in ihrem, was sagen wir mal so, zu dem schlechten Ruf auch beizutragen. Also wenn man jetzt jemanden, mit dem man inhaltlich nicht einverstanden ist, zum Beispiel unterstellt, der ist total faul, obwohl man eigentlich weiß, der arbeitet auch 60, 70, 80 Stunden die Woche, ist das zum Beispiel so ein Punkt, wo ich sage, sollte man vielleicht lieber lassen, ne? Oder immer auf die Verwaltung schimpfen. Was bedeutet das? Was ist das für eine Botschaft? Ja, wir haben, weiß ich nicht, wie viele tausend Leute, die in der Verwaltung arbeiten und unser gesellschaftliches Miteinander darüber ein ganzes Stück weit organisieren, die das total engagiert machen. Und das sind alles so immer wieder so Seitenhiebe darauf, wo man eigentlich unsere gesamte Verfasstheit immer ein Stück weit selbst mit delegitimiert. Das sollte man einfach in Zukunft nicht mehr machen.
Also seine eigenen Social-Media-Kanäle im Griff zu haben, ist das eine. Gemeinsam zu demonstrieren, ist das andere. Das macht man ja vor allen Dingen einfach erstmal als Mensch. Aber was kann denn die Politik da machen? Also gibt es so parteiübergreifende Geschichten, wo wir diesen braunen Strömungen irgendwie die Stirn bieten können?
Ja, das gibt es. In meinem Bereich haben wir beispielsweise schon vor dieser Korrektivrecherche, nach der ja viele glücklicherweise auch aufgewacht sind, eine Arbeitsgruppe auf den Weg gebracht zum Thema wehrhafter Rechtsstaat. Ja, weil wenn du guckst nach Polen beispielsweise, ja, oder auch nach Ungarn und lange war das ja auch in Israel ein ganz großes Thema. Wie hart gehen eigentlich Autokraten und Extremisten den Rechtsstaat an und versuchen sozusagen über die Justiz, ja, letztendlich den Abbau von Rechtsstaat und Demokratie zu betreiben. Das hat uns sehr bewegt und wenn man auf unsere Verfassung guckt, denkt man, wir haben ein geiles Grundgesetz, das kann echt viel und das wird ja dieses Jahr auch 75 Jahre alt. Aber es hat eben auch Einfallstore. Tatsächlich im Besonderen, wenn man darauf schaut, wie unser Bundesverfassungsgericht aufgestellt ist, weil dafür regeln wir nämlich im Grundgesetz kaum was, sondern das ist alles so einfach gesetzlich. Das heißt, man kann mit einfachen Mehrheiten darüber entscheiden, wie man das Bundesverfassungsgericht anders aufstellt. Und darin liegt eine große Gefahr. Und deswegen arbeiten wir gerade gemeinsam als Länder an einem Gesetzentwurf. Den haben jetzt erstmal Hamburg und Nordrhein-Westfalen und 2 ehemalige Richterkollegen vom Bundesverfassungsgericht erarbeitet. Tatsächlich daran, diese Einfallstore zu schließen. Und das müssen wir parteiübergreifend machen, weil wir müssen ja dafür das Grundgesetz ändern. Da wollen wir festschreiben, wie das Bundesverfassungsgericht arbeitet, wie man dort Richter oder Richterin wird, dass man sich auch nicht wiederwählen lassen darf nach 12 Jahren und all diese Dinge, damit eben kein Schindluder getrieben werden kann, indem man einfach die Leute, die einem gerade besonders gut passen, da platziert, sondern tatsächlich ja auch für eine dauerhafte Überparteilichkeit unseres Bundesverfassungsgerichts sorgen kann.
Ich ahne ja, dass man das nicht im Handstreich machen kann, beziehungsweise in den nächsten 2 Wochen diese Änderung herbeiführt. Als ungeduldiger Mensch frage ich mich, wie schnell geht denn sowas, wenn man die Gefahr erkannt hat, wie schnell ist sie denn gebannt? Und da braucht es ja wahrscheinlich eine absolute Mehrheit zu, die wird es ja hoffentlich geben.
Dazu braucht es in der Tat eine absolute Mehrheit, eine Zweidrittelmehrheit dann. Deswegen ist es so wichtig, dass man das überparteilich macht. In unserer Arbeitsgruppe, die wir haben, sind alle Bundesländer vertreten, was super ist, weil von Linken bis zur CSU sind alle mit dabei und haben erkannt, dass es da Handlungsbedarf gibt. Und diesen Handlungsbedarf, den haben zum Teil auch die Fraktionen im Bundestag erkannt. Da gibt es jetzt so ein paar Zögerlichkeiten, ob man jetzt wirklich irgendwie auch mit der Ampel was gemeinsam machen will. Ich glaube, das ist ganz zentral. Da haben wir alle eine staatspolitische Verantwortung. Das ist ganz wichtig, dass die Union da wieder mit an Bord kommt. Und ich glaube, als Länder haben wir da eine gute Rolle, weil wir zeigen können, wir können uns überparteilich verständigen. Und was uns gelingt, das sollte dann auch im Bundestag gelingen. Und dann können wir das sicherlich auch noch in diesem Sommer festzurren.
Kommen wir mal weg von diesen schlimmen Themen. Wichtig, darüber zu sprechen, keine Frage, auch eine klare Haltung zu entwickeln. Ich habe mich gerade gefragt, du bist ja nicht nur Senatorin für Justiz, sondern auch für Verbraucherschutz. Was sind denn da so die treibenden Themen gerade so, die dich so beschäftigen?
Ja, wir reden sehr viel über Tauben, tatsächlich, weil die Hamburgerinnen sehr viel über Tauben reden und über die Frage sozusagen, wie können die Tiere in dieser Stadt auch ihren Platz haben, ohne dass man das Gefühl hat, wenn man jetzt an einer bestimmten Stelle im Bahnhof langläuft, müsste man einen Schirm aufspannen aus Sicherheitsgründen. Das beschäftigt uns tatsächlich, da haben wir jetzt gerade viel auf den Weg gebracht, dass wir da am Hauptbahnhof die Lage zum Beispiel gut in den Griff bekommen und die Tauben in sogenannten Taubenschlägen dann unterbringen. Das sind so Themen, die mich beschäftigen, aber natürlich auch die Situation des Tierheims tatsächlich. Das sind wirklich so Fragen, die den Leuten auch sehr unter den Nägeln brennen, weil es ihnen wichtig ist und vielleicht auch noch mal wichtiger als vor, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so, dass Tierschutz auch eine Priorität hat. Und dann gibt es so Themen, die auch zu uns gehören, wie zum Beispiel Arbeitsschutz. Das hat unter Corona eine große Rolle gespielt, ne? Da tatsächlich dafür zu sorgen, dass alle an ihrem Arbeitsplatz dann auch entsprechend gut durch diese Pandemie kommen, bis hin zu Fragen von Lebensmittelverschwendung. Das sind alles so relativ aktuelle Dinge, die uns beschäftigen.
Ich sag mal, wenn man hier so in der Schanzenblase aufwächst oder arbeitet und in Eimsbüttel aufwächst, dann kommt man ja gar nicht darauf, dass noch Lebensmittel verschwendet werden. Weil alleine ich kenne schon genügend Organisationen, die sich darum kümmern. Und irgendwie sagt mir auch mittlerweile jeder Bäcker und jeder Gastronom irgendwie, dass er genau darauf achtet. Wo sind denn da noch die dunklen Flecken auf der Weste der Gastronomie?
Also es ist in der Tat so, dass wir die größte Lebensmittelverschwendung, wenn man so will, im privaten Bereich haben. Das hat sich verändert über die Jahrzehnte, ne? Also früher wurde auch bei den Supermärkten sehr viel weggeschmissen und so und in der Industrie. Aber das hat sich wirklich sehr stark verändert. Da wird viel mehr drauf geachtet. Und natürlich gibt es auch Kooperationen, ne, in diesen Bereichen irgendwie too good to go und weiß ich nicht was alles. Aber tatsächlich so dieser individuelle Verbrauch zu wissen, was kann ich denn, also was kann ich wie lange noch benutzen? Was bedeutet das Mindesthaltbarkeitsdatum? Was ist der Unterschied zum Verfallsdatum? Ja, also Hackfleisch bitte nicht noch über das Verfallsdatum hinaus konsumieren.
Und nicht noch mal auf die Heizung
aber
legen.
Am Joghurt halt einfach nochmal riechen, ja, ob das jetzt nicht geht. So, und da den klassischen Eiertest machen mit irgendwie Ei ins Wasser und wenn es nicht aufsteigt, dann kann ich es auch noch wunderbar später verwenden. Das sind eigentlich so Kniffe sozusagen, die sind, glaube ich, so ein bisschen verloren gegangen. Mein Eindruck ist aber, dass unter dem Gesichtspunkt, dass die Preise ja auch nicht unerheblich gestiegen sind bei Lebensmitteln, da auch noch wieder eine höhere Bereitschaft ist, auch im eigenen Verhalten sozusagen zu schauen. Und über die Verbraucherzentrale machen wir da zum Beispiel auch gerade wieder so eine Reihe mit Tipps, ne? Verbrauchertipps, also wie kann ich sparen? Und da trifft sich dann aber auch tatsächlich wieder so dieses Lebensmittelthema.
Weitere Verbrauchertipps mit der Senatorin für Verbraucherschutz machen wir dann in einem anderen Podcast. Jetzt kommen wir zu
Nice oder Scheiß.
Unsere Rubrik, wo du jetzt mal hemmungslos sagen kannst, was du toll findest oder was du eben scheiße findest. Wofür hast du dich entschieden?
Ich habe mich entschieden, über meinen Freund Gordon zu sprechen. Gordon Isler ist Vorsitzender von CI, einer Organisation, die Seenotrettung für Geflüchtete im Mittelmeer macht. Und ich fand das deswegen so wichtig, das heute nochmal zu sagen, weil ich es beeindruckend finde, mit was für einem großen Engagement sie dabei sind, obwohl ihnen so viel Repression entgegenschlägt. Nie aufgeben, immer wieder darum jedes einzelne Leben kämpfen und im Moment, glaube ich, ein bisschen das Problem haben, dass bei den vielen anderen Krisenherden in dieser Welt ja das Thema nicht mehr ganz so im Fokus ist und nicht mehr die Aufmerksamkeit hat, die es eigentlich verdient.
Das ist eine ganz wunderbare Initiative und da wir hier bei Tipps sind, darf ich einen Lesetipp in diesem Zusammenhang noch weitergeben. Tobias Schlegel hat ein wunderbares Buch darüber geschrieben, über seine Zeit auf der CI, wo er Geflüchtete notärztlich versorgt hat. Liebe Anna, vielen Dank, vor allen Dingen für den Tipp mit dem Ei, den kannte ich noch nicht. Also du wirst mich retten vor Lebensmittelvergiftung und ich freue mich aufs nächste Mal. Ahoi.
Ahoi.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.